Haltestelle Buchkaffee. Bitte aussteigen.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Haltestelle Buchkaffee im neuen Jahr 2026. Ich hoffe, es hat gut übergerutscht.
Genau, und gut gestartet. Wir sind es auch und dazwischen gab es einige freie Zeit. Für mich war das vor allem auf der Couch und Lesen 10 Tage lang gefühlt. Habe ich nichts anderes gemacht zwischen Weihnachten und dem 6. Januar. Deshalb, ja, bin ich heute sowas von ready.
Ja, das ist doch super. Na, dann starten wir doch gleich mit der ersten Buchvorstellung. Karin, was ist dein erstes Buch?
Genau, ich habe gelesen Die Verlorene von Miriam George. Erschienen ist es im Fischer Verlag, kosten dort 24 Euro. Erschienen ist es im August 25. Und ich habe immer wieder bei meinem Lieblingspodcast, neben unserem natürlich, Eat, Read, Sleep, ist das Buch immer wieder aufgetaucht und ich habe mir gedacht, irgendwann lese ich das mal noch. Und das war genau der richtige Zeitpunkt, weil es doch ein bisschen ein Schinken ist mit 500, ich glaube 50 Seiten oder so. Mhm. Und man muss auch sagen, man braucht auch die Zeit, um in diese Geschichte einzutauchen, weil das ist nicht ganz der einfachste Stoff. Es geht um Laura, die ist schwanger, die ist so Mitte 20 und kann sich aber irgendwie gar nicht so richtig auf das Kind freuen. Zum einen vermutet, am Anfang weißt du, dass ihre Großmutter Anne im Sterben liegt. Und zum anderen merkt man aber auch, sie weiß ganz wenig über ihre Familie. Und da ist auch niemand im Umfeld von Anne. Also da ist praktisch die Anne, die Großmutter, die Mutter, die Ellen und sie. Und sonst ist da weit und breit niemand. Es spielt in Frankfurt, in der Jetztzeit praktisch, 2019 spielt es.
Und auch kein Vater vom Kind.
Auch kein Vater irgendwie, also die Männer haben irgendwie alle so, also bei ihr jetzt schon, also sie ist die einen Partner hat zu ihrem Baby, das da auf die Welt kommt, aber ihr eigener Vater, aber auch der Großvater, das ist alles so, so im Dunkeln. Als dann die Großmutter stirbt, sagt die Laura, sie findet einzelne Teile in der Wohnung, Bilder vor allem von der Großmutter, was sie überhaupt nicht deuten kann. Und so macht sie sich auf die Spurensuche und fährt, weil die Mutter sich weigert, in die Vergangenheit und diese Familiengeschichte einzutauchen, fährt sie dann alleine hochschwanger nach Schlesien. Und da spielt praktisch der zweite Erzählstrang auf einem einsamen, recht verlassenen Gutshof, so auf so einem Einsiedlerhof stelle ich mir das eigentlich vor, 1940 circa. Und man lernt dann die Familie praktisch von Anne kennen. Die Zwillingsschwester, die Luise, die zwei sind ganz dicke miteinander und die Anne ist aber sehr speziell. Und
das wird dann erzählt aus dieser Jetzt-Perspektive oder?
Es wird dann ein Rückblick gemacht. Also es ist ein Kapitel spielt 2019, das andere spielt dann 1940. Und man merkt schnell, dass die Anne so ein bisschen autistisch kommt sie mir vor. Und als der Krieg dann halt tobt, verstecken die sie auch in der Dachkammer. Und zwar viele, viele Monate lebt sie in dieser Dachkammer, weil wenn die Nazis sie aufgreifen würden, würde sie in eine besondere Klinik kommen und man weiß nicht, ob sie dann lebend oder tot aus dieser Klinik kommen wird. Deshalb versteckt man die Anne und die Luise ist eigentlich der auf dem Hof schuftet und macht und tut. Was mich so wahnsinnig, also es kommt dann ein Kriegsgefangener auf den Hof, der Karl, wobei, glaube ich, kann man es erzählen, Karl und Luise verlieben sich ineinander und dann beginnt das ganze Drama eigentlich, nimmt so seinen Lauf. Was mich, also ich war während des Lesens über 512 Seiten, habe ich gerade gesehen, wirklich auf Hochspannung, ich war so richtig angespannt, du bist so mittendrin in diesem Buch, du leidest so mit, der Krieg und diese Katastrophen für jeden Einzelnen, aber auch im Gesamten. Und trotzdem packt es sich unglaublich, weil das auch diese Verbindung zu der Jetztzeit, was eigentlich dieser Krieg jetzt noch für eine Bedeutung hat für die Generationen, die das übernommen haben und immer halt weitergetragen haben, dieses Leid in sich. Also das ist unglaublich faszinierend. Es ist schon eine Art Unterhaltungsroman, in Anführungszeichen, das ist jetzt kein Sachbuch oder so, aber sehr niveauvoll, finde ich. Und wie gesagt, ich war beeindruckt, weil sie das gemacht hat, dass sie das so, dass es einem so nahe geht einfach. Und man die Kälte auch von diesem Krieg, von dieser Zeit, diese Härte, dass man das so spürt. Also das ist wirklich ein unfassbar gutes Buch, fand ich. Das war ein super Tipp. Aber euch auch nicht weglegen, Kinder. Du kannst nicht aufhören. Du willst wissen, wer das ausgeht. Du willst wissen, warum der Enne so speziell ist. Du willst wissen, was das Geheimnis zwischen diesen Zwillingsschwestern ist. Du willst es einfach wissen. Also das ist wirklich, und das hält bis zur letzten Seite an. Und mich hat jetzt ein Buch so fasziniert, dass ich das so in einem Rutsch gelesen habe. Ja, und was hast du gelesen, Mie, zwischen den Jahren?
Ja, also ich habe fast gar nichts gelesen, so unterscheiden wir uns. Ich habe praktisch im Zuge vom Weihnachtsbrief, im Dezember hatte ich das so vorgehabt zu lesen. Und das habe ich jetzt so angefangen zum Lesen und bin da so ein bisschen mittendrin. Und zwar heißt das Buch Die Farbe des Schattens von Susanne Tägter. Ich bin da drauf gekommen, weil das im deutschen Deutschlandfunk zum deutschen Kriminalpreis vorgeschlagen war. Und das Thema hat mich auch irgendwie interessiert. Und zwar geht es da um die Wende 1992 in Mecklenburg-Vorpommern, ehemalige DDR, die ganze Umbruchssituation da. Und da verschwindet ein Kind. Eigentlich muss ich sowas nicht lesen.
Ich würde sowas gar nicht deins, gell?
Nee, aber das Drumrum praktisch, die Stimmung, ähnlich wie du, lese ich auch gern so Geschichten, die war halt einfach so Zeitpunkte in der Geschichte Deutschlands oder in der Weltgeschichte mit einem Roman umknüpfen. Und das ist auch genau wieder sowas. Und diesmal halt nicht Nachkrieg oder Krieg oder Vorkrieg oder Erster Weltkrieg, sondern halt die Wende. Wobei es ja ähnlich ist, da ist ja auch alles eigentlich kaputt, Perspektivlosigkeit, gell, die Leute wandern ab, ziehen aus, ganz viele soziale Brennpunkte, es geht da um so eine Plattenbausiedlung und der kleine Matti wird mit 11 abends nur zum Brot holen geschickt und kommt halt nicht mehr heim und dann machen sie sich halt auf die Suche und befragen halt die anderen Nachbarn zu dem Ganzen und man schaut halt in so Jugendclubs, das sind nur so diese Restbestände aus dem ehemaligen Osten, aber trotzdem alles so, ja, irgendwie nur aufrechterhalten. Also diese Umbruchszeit damals, die haben schon nicht leicht gehabt, echt da drüben. Und da passiert jetzt eben dieser Mordfall oder dieser Vermisstenfall. Und man findet dann relativ schnell heraus, dass vor ein paar Jahren schon mal einen ähnlichen Fall gegeben hat, wo ein Kind verschwunden ist. Und jetzt holen sie dann nochmal so einen alten Kommissar zurück, der mit so ein bisschen Stasi-Vergangenheit, also das kommt dann auch, wird auch nochmal beleuchtet. Also das macht es eigentlich aus von dem Buch. Es ist gar kein, also freilich der Vermisstenfall und das Leid der Eltern, das ist schon echt, aber echt das Drumherum, das macht es aus von dem Roman. Also wer da Interesse hat, wirklich so ehemaliger Osten, ehemaliger DDR, diese Zeit, nur ein bisschen zu spüren. Und es ist auch ein Mordfall ohne jetzt moderne Wissenschaft. Gell? Es ist jetzt nichts, wo man jetzt DNA-Spuren findet oder so. Das ist 92, gell? Da waren wir noch digital ziemlich in den Kinderschuhen. Und deshalb auch ist das jetzt mal so richtig so ein vermissten Fall, der wegen so Mainstream gelöst wird.
Also mit Ermittlungstechnik, mit Hirn und Verstand und so.
Und Menschenkenntnis und Menschen, wenn man sieht. Also wer Interesse hat eben und sich nicht abschrecken lässt vor dem vermissten Fall des Kindes, Susanne Tägter wirklich schreibt super, 17 Euro im Tropenverlag erschienen, Die Farbe des Schattens. Gut, Karin, du, nächstes Buch.
Ja, also ich habe mir überlegt, nachdem damals die Lesung mit der Eva Lohmann, diese Frühstückslesung so toll war, dass ich das gerne mal wieder machen darf. Aber ich habe gerade kein Buch, also keine Autorin, keinen Autor gefunden, weil ich suche, das ist jetzt für das geeignet. Und dann habe ich mir gedacht, es hat auch noch einen zweiten Grund. Ich kann ja das machen. Also ich und mein Kompagnon Jessica Mehlhorn, der mit mir immer die Bücher vorstellt. Der Esel nennt sich immer zuerst, merke gerade. Also wir können ja Bücher vorstellen zu einem Thema, weil der zweite Grund ist, ich merke so, dass der Buchhandel im Moment für mich persönlich fast zu schnell ist, dass die Titel nur so auf den Markt fliegen und wieder verschwinden. Und ich habe im Moment irgendwie Mühe mit dem. Ich kann es auch nicht benennen, warum, aber es ist gerade so, dass viele gute Bücher verschwinden,
Weißt du, wie das nächste wartet?
Weißt du, wie das nächste kommt und das nächste. Und wir haben ja einen sehr kleinen Laden, das heißt, wir haben jetzt keine Backlist, wir führen fast keine Backlist-Titel. Ich kann das gar nicht machen, weil sonst habe ich irgendwann nur noch Platz ältere für Sachen. Ältere Sachen. Und ich möchte ja auch den Kunden was Neues bieten. Also ich bin da manchmal echt in so einem richtigen Clinch, merke. Und deshalb habe ich dieses Format ins Leben gerufen. Und zwar ist es das literarische Sonntagsfrühstück. Das findet am 8.2. statt, von 9 Uhr bis 12 Uhr vermutlich. Es gibt noch 3 Plätze. Es kostet 25 Euro. Da ist praktisch Essen und Getränke drin. Und die Jessica und ich, wir stellen Bücher vor zum Thema das Wasser und das Meer. Kinder aktuelle Sachen sei, Kinder aber auch Backlist-Titel sei. Und da bin ich eingetaucht, ganz tief in ein Buch, zu dem hätte ich nie gegriffen, weil ich mir dachte, das ist die totale Kitsch-Story. Ist es aber zum Glück auch gar nicht. Und es heißt Miss Taylor, das Wasser und die Liebe. Es ist im Juli 25 erschienen von Sophie Hopper. Das Breino Verlag, im Heine Verlag und kostet 22 Euro. Es beginnt in Cambridge in die 50er Jahre. Es geht um Mila Taylor, die echt schrullig ist, merkt man ganz am Anfang gleich. Sie arbeitet als Nachtwächterin in einem Museum und zu Beginn der Geschichte eskaliert es, als ein Reporter auftaucht unter dem Vorwand, er will praktisch Frauen mit speziellen Berufen interviewen und einen Artikel machen. Und der deckt dann auf, dass sie gar nicht Mila Taylor ist, sondern Mila van Nissen. Und ihre Eltern sind verunglückt. Und ihr Vater war damals verantwortlich für den ganz großen Börsencrash und hat viele Menschen um sehr viel Geld gebracht. Und hey, ja. Das ist ihr Background. Und
das fällt auf die Kinder. Und der Vater hat Selbstmord gemacht.
Das will ich jetzt gar nicht vorwegnehmen, weil das war, es bleibt auch nicht. Also das erfährt man im Grunde auch nicht, was da passiert ist. Also die Eltern sind einfach tot. Und die Mila verliert dann den Job, weil sie natürlich unter falschen Kriterien und so weiter. Und sie hat aber einen besten Freund, der sie pusht und sagt, sie kann außergewöhnlich zeichnen. Und es wird nach Zeichnerinnen gesucht, die auf eine Exkursion nach Mexiko mit der Universität reisen. Sie ist aber keine Studentin und sagt, das kann sie eigentlich nicht, weil sie kann auch nicht wirklich lesen und schreiben, aber sie kann wirklich unwahrscheinlich gut zeichnen. Und vor lauter Brass, und da kommt auch noch ein Typ, der Monty Chester, ins Spiel, sagt sie, okay, sie muss jetzt hier einfach weg und geht zu dieser Professorin, der sie natürlich sofort weiterschickt, wenn sie keine Studentin ist. Und sie sagt, bitte gib mir die Chance, lass mich was zeichnen. Und sie zeichnet einen Museumsgegenstand aus dem Kopf. Und dann sagt sie, okay, du musst mit. Und so beginnt die Geschichte und sie geht nach Mexiko und sie taucht. Das hat sie diesem Monty Chester eben zu verdanken, der sie ihr das gezeigt hat. Und zeichnet diese Welten, die sie unter Wasser findet und entdeckt, die zeichnet sie haargenau. Und das ist wirklich das ganze spezielle Geschichte. Also man taucht ja damit ab. Ja, okay. Gibt es echt. Also es steht hinten im Buch drin, dass diese Sophie Hopper war in Griechenland bei einer Freundin und die hat ihr die Geschichte erzählt. Ganz schräg ist es, sie hat den Namen zuerst falsch verstanden und hat nichts gefunden von dir, weil sie dachte, sie heißt Anna Frost, aber die heißt gar nicht Anna Frost, sondern Hanna Frost. Und es war eine Frau, Ende 40er Jahre, die wirklich eine Pionierin ist, die hat bis 2010 gelebt, in der Zeichnung dieser Unterwasserwelten, und sie war Taucherin und hat diese Unterwasserwelten erforscht, diese historischen Funde. Also es ist ganz eine spannende Geschichte da hinten, den ich nur jedem empfehlen kann. Und auch für den Vater von Nissen gibt es auch ein reales Vorbild. Und zwar Clarence Hattrey, sei wohl ein britischer Unternehmer gewesen, der für den Crash an der Wall Street verantwortlich war. Also sie hat zwei historische Fakten da zusammengebracht. Und es ist wirklich, es ist natürlich ein bisschen schmonzettig, das Mama Song mit der Liebesgeschichte und so weiter und ihren Gefühlen. Gibt 20 Seiten, weil ich persönlich nicht gebraucht habe, aber es ist wirklich, es war total faszinierend. Und ich finde, es ist ein Buch für alle, die gern die Frage der Chemie gelesen haben, so starke Frauengeschichten irgendwie und so Pionierinnen und Entdeckerinnen, da komme ich bei den Quick-Ticks nur dazu, hat mich persönlich total fasziniert. weil ich mich ja noch nie mit dem Thema beschäftigt habe und die Geschichte so jetzt auch nicht kennt habe natürlich. Und war ganz, ganz eine tolle Leseempfehlung. Und genau solche Bücher werden wir entdecken, gemeinsam unter Wasser, auf dem Wasser und so weiter. So, ich glaube, wir schließen den Kreis ein bisschen zum ersten Buch, Die Verlorene, das ich vorgestellt habe, oder?
Ja, ja, weil es ähnlich, also im Grund von dem, dass wir im April eine Lesung haben im Bürgersaal in Pfreimd mit der Mechthild Bohrmann.
21. April um 19 Uhr.
April, genau, um 19 Uhr. Karten, gibt es noch?
50 haben wir schon verkauft, danke, 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 aber es gibt natürlich noch einige. Ja, also super. 80 Karten werden wir verkaufen, da hoffe ich natürlich auf volle Hütte.
Genau, und das Buch Lebensbande hat ja Karin schon mal vorgestellt und ich habe Trümmerkind, das ist schon älteres von ihr, 2017 erschienen, schon gelesen und das gibt es jetzt als Taschenbuch für 12,99 im Trümmer Taschenbuchverlag erschienen. Die Mechthild Bohrmann beschreibt das einfach voll, eingepackt in eine Familiengeschichte, so dass man mit der Familie mitleidet und diese Zeit nochmal richtig so vor Augen geführt, weil das dann ist, gell, Trümmerkind, sagt ja der Name schon, im Winter 46, 47 in Hamburg spielt das Ganze, Hamburg ist zerstört, die Leute haben Hunger, wissen nicht, weil sie durch und durch kommen sollen, frieren und der 14-jährige Anudit, der sucht in den Trümmern nach Brennholz für sich und seine Schwester und seine Mutter. Der Vater wird vermisst. Und er findet in den Trümmern eine nackte Frauenleiche und ein paar Meter daneben ein dreijähriges Kind.
Das überlebt.
Das lebt, ja, genau. Und das nimmt er mit heim zur Mama und zur Schwester und die nehmen ihn dann auf. Gell, das ist echt, selber nichts haben und dann trotzdem das dann noch teilen mit jemandem. Das ist echt wirklich groß und auch die Geschichte, gell, ist geil und echt total, ich merke jetzt, weil ich da schon drüber rede, geil und echt total zu Herzen, weil die haben es nicht so leicht gehabt, aber Menschlichkeit war da trotzdem, Härte auch, aber auch Menschlichkeit, harte Menschlichkeit, man lässt ja nicht einfach jemanden verhungern. Und eben der Bursch wird dann zu Jost Dietz, das ist der erste Strang, wo diese Nachkriegszeit erzählt wird, dann startet der zweite Erzählstrang, wo eine Familie Almquist in der Uckermark haben. 1945 stellt die Rote Armee-Fraktion vor der Tür und erst spät fliehen sie. Diese Geschichte wird erzählt und dann 50 Jahre später, eben ähnlich wie bei deiner Geschichte, macht sich praktisch der Jost Dietz, ein sehr erfolgreicher Architekt in Hamburg, macht sich auf die Spurensuche nach den Geschehnissen von damals. Und da entwickelt sich dann eine Kriminalgeschichte und der Mord wird dann auch aufgeklärt. Da verflechten sich dann alle Stränge miteinander und das ist echt, hat's super gemacht.
Und sie nimmt halt immer wahre Begebenheiten und tut sie aufarbeiten und recherchieren drüber. Das finde ich halt, das macht auch noch was, wenn man sowas liest, wenn man weiß, da steckt auch viel Wahrheit mit drin, das sind wahre Schicksale, weil sie halt schon fiktiv dann auch schreibt, damit es zum Roman wird, oder?
Ja.
Aber das berührt uns schon nochmal anders, als wenn du halt weißt, das ist total fiktiv erzählt, oder?
Und es ist auch, ich habe in den Rezessionen so ein bisschen geschmökert und da war halt auch gestanden, dass halt viele das zum Anlass genommen haben, einfach einmal bei der Generation, der jetzt ja schon langsam ja fast nicht mehr vorhanden ist, nochmal nachzufragen, weil das damals war. Und die haben dann auch bestätigt, dass es ganz exakt eigentlich auch damals so war, wirklich diese Trümmerkinder und diese Trümmermorde in Hamburg, das war wohl echt der bittere Kampf ums Überleben und ja.
Na, ist beeindruckend. Ich freue mich sehr, dass sie ganz schnell zugesagt hat und dass wir das vor Weihnachten noch eintüten haben können. Ich denke, das wird ein ganz spannender Abend mit der Mechthild Bohrmann. Wir verfolgen sie ja eigentlich schon ganz lang. Es sind ja immer alle Titel irgendwie im Weihnachtsbrief oder viele im Weihnachtsbrief gelandet, habe ich festgestellt. Und deshalb kommt es einfach. Der Eintritt kostet 12 Euro. Und wie gesagt, jetzt gibt es noch Karten und lässt euch das einfach nicht entgehen. Ich glaube, das wird schon sehr besonders.
Die Quick Tipps.
Ja, dann möchte ich euch vorstellen, Mein ganzes Leben Öl auf Leinwand ohne Titel von Alena Schröder. Die kennt es vielleicht von dem Buch Junge Frau am Fenster, stehend Abendlicht, blaues Kleid. War eins echt von meinen sehr, sehr geliebten Büchern, muss ich sagen, weil das auch so ein historischer, das spielt immer so 45 und jetzt, ist ganz neu jetzt im Januar erschienen beim DTV Verlag für 23 Euro. Dann habe ich begonnen zu lesen und das finde ich so schön und besonders, deshalb wollte ich das da reinpacken. Kaffee Finito. Das ist so, das ist, klingt nicht nur nach Ende, sondern es ist so, es ist ein Café auf einem Friedhof, genauer gesagt am Dorotheenstädtischen Friedhof in Berlin. Christoph ist so der Friedhofswärter und hat so eine Abschiedsgruppe gegründet in diesem Café Finito, weil man auf so ganz unterschiedliche Personen trifft. Ganz nett. Sibyl Volks hat es geschrieben, Bertelsmann Verlag für 22 Euro. Und dann habe ich ja gesagt, möchte ich nochmal auf so Frauengeschichten oder Frauen in der Weltgeschichte zurückkommen. Da gibt es eine ganz tolle Reihe bei Kiepenheuer-Witsch, starke Frauen im Schatten der Weltgeschichte. Und empfehlen möchte ich euch heute das verborgene Genie. Da geht es um Rosalind Franklin, die Wissenschaftlerin, die das Geheimnis der DNA entschlüsseln sollte, was sie auch angebahnt hat und entwickelt hat. Und drei Männer haben dafür dann den Nobelpreis erhalten. Also im Schatten der Weltgeschichte. Das ist wirklich spannend. Marie Benedikt hat es geschrieben. Kiepenheuer-Witsch, 17 Euro.
Ja, gut, und da ich ja wenig gelesen habe und mich viel mit Gesundheit und alles beschäftigt habe in den Tagen, zwischen den Tagen, gibt es von mir so ein bisschen
gesund. Für den Januar, für die guten Vorsätze.
Genau, für die guten Vorsätze ein bisschen Futter. Und zwar das erste Buch, was ich euch vorstellen möchte, das ist Gute Nacht Gehirn, 18 Euro, im Drömer Taschenbuchverlag erschienen. Und zwar hat es der Professor Dr. Volker Busch geschrieben. Und zwar ist der Leiter von einer Arbeitsgruppe an der Psychiatrie in der Uni Regensburg, also eben auch irgendwie lokal. Mhm. Und er hat auch einen Podcast, Gehirn gehört. Und eben da geht es um Gedanken, um zur Ruhe zu kommen. Und zwar wichtig sein, die Gedanken vor dem Zu-Bett-Gehen, weil man dann in der Nacht dann den nächsten Tag vorbereitet. Wie man sich bettet, so liegt man. Daher kommt der Spruch. Also wenn du negativ denkst, stellst du nächstes noch negativ auf. Wenn du dir gute Gedanken machst und das Positive. Also das ist ganz spannend, echt wirklich.
Das bestätigt ja, das war viele sagen, abends eigentlich das letzte vor mir ins Bett gehen und mal Tagesschau schauen oder Nachrichten hören, ist eine ganz schlechte Idee.
Ja, weil uns da richtig die Angst vor der Welt, leber einfach zur Ruhe kommen und mal sich
einen Tee machen.
Lest das Buch, Gute Nacht, Gehirn. Gut, das nächste Buch, das ist vom Dr. Matthias Riedel erschienen. Den kennt ihr vielleicht schon durch die Ernährungsdocs. Und zwar heißt das Buch Das Psyche-Darm-Paradoxon. Hört sich mal ganz kompliziert an, aber es ist ganz spannend, was eben der Darm mit Depressionen, Ängsten und auch diesen ADHS, diesen Aufmerksamkeitssyndrom zu tun hat. Und eben wenn wir mit der richtigen Ernährung, wenn wir uns davor schützen können. Immer wieder spannend.
Und der Riedel ist echt super. Also den lese ich wirklich total gern, weil der das auf so ein Niveau unterbricht, das ich auch verstehe. Das ist immer das.
Verständlich. Und Tipps, die nicht so abgehoben sind, weil ich nicht 5000 Sachen einkaufen muss, damit ich das durchsetzen kann.
Das war mir schon mal darauf verhindert, dass ich überhaupt anfange, oder?
Genau. Also das Psyche-Darm-Paradoxon, GU-Verlag für 24 Euro. Und das letzte ist praktisch ein Buch für die Menopausler. Habe ich ja in meinem Vortrag gehalten. Danke nochmal an alle, die da waren. Es war echt ein schöner Abend. Hat mir ganz viel persönlich erbracht. Und zwar heißt das Buch Natürlich Hot und Happy. Ist geschrieben von der Melanie Wenzel. Und zwar ist die ja oftmals als so für Heilpflanzen, Naturheilkunde im ARD-Buffet zu sehen oder in der Doku-Serie Daheim und Unterwegs. Und hat in dem Buch Rezepte mit Naturheilkraft, wie man ohne Hormone durch die Wechseljahre kommt. Natürlich Hot und Happy, 24 Euro, Goldeck Verlag. Buch Challenge.
Ja, ist schon ein bisschen her, aber ich möchte es trotzdem mal nur aufgreifen, meinen Auftrag, den ich gehabt habe von Marc-Uwe Kling, der Tag, an dem Max dreimal ins Auto gekotzt hat. Ich hab's gelesen. Also die Familie reist praktisch zu Großtante Ilses Hochzeit. Das ist die vierte Hochzeit und das ist eigentlich der Fakt, der mich am meisten begeistert hat, weil da macht er so ganz coole Wortspiele mit den Namen. Das kann er, so Witz und so. Aber ich wollte sagen, den ganzen anderen Rest hätte ich mir ein bisschen sparen können. Ich fand die Oma, die das Internet kaputt gemacht hat, das war super. Dann ging es mal um einen Wasserkocher, dann ging es mal um schwierige Gespräche und ich finde, es ist so ein bisschen genug des Guten, weil so wirklich was wirklich ist passiert oder wirklich Story, hat das Buch nicht, die fahren halt im Auto dahin, die Mutter ist genervt, der Vater ist genervt, die Oma findet das Handy nicht, du Louise ist genervt, der Max ist schlecht, weil er auf einer Party war und warum ihm so schlecht ist, da kriegt die Schwester nur die Antwort vom kleinen Feigling, das versteht sie natürlich noch nicht, aber ja, es ist relativ flach und ich habe es jetzt nicht so gern gelesen. Irgendwann, glaube ich, hat man sich ja ein bisschen satt gelesen. Es ist manchmal auch bei so Reihen, wo es halt ganz viele Bände immer wieder gibt.
Also wir empfehlen Marc-Uwe Kling mit Leinhorn ja. Und die Oma, die das,
Oma,
Internet,
die das Internet kaputt gemacht hat, ist eigentlich wirklich das Beste aus dieser Reihe.
Und Leinhorn hat ja auch schon 3 Bücher geschrieben und die waren alle 3 super.
Es kommt jetzt eine neue Känguru-Chronik im März, das finde ich auch. Der hat schon super Humor.
Aber man kann ja mal ein bisschen...
Ist jetzt nicht mein Buch. Ja. Macht ja nichts. Es ist ja die Buch-Challenge, Sachen zu lesen, zu denen man nicht greifen
vielleicht
würde.
Vielleicht steht da ja auch 16-Jährige drauf.
Nein, das ist an die dritte Klasse gerichtet. Also weißt du, das ist vom Leseniveau her, es ist dritte Klasse und ja, egal. Also das ist, wie gesagt, nicht mein Buch, macht ja nichts. Ich hoffe, dass das Buch dann eher zu deinem wird, das ich ausgesucht habe. Es gibt einen neuen Titel, der erscheint jetzt dann am 30. oder 31. Januar. Und zwar von der Liz Moore, die geschrieben hat Der Gott des Waldes, was ja eines meiner Lieblingsbücher letztes Jahr war.
Am 30. Januar erscheint es erst.
Ja, für den nächsten Podcast habe ich das ausgesucht.
Den machen wir ja im Februar.
Ja, ruhig Blut, das Vorableseex ist ja da. Also ist alles gut. Man darf es halt erst rezensieren danach. Aber es ist okay, keine
das
Panik.
War schon sportlich.
Es geht um Der andere Arthur, wie gesagt, geschrieben hat es Liz Moore. Und ich habe es jetzt dir gegeben, weil ich ja so begeistert war vom Gott des Waldes. Und diesmal ist es so ganz, ganz anders. Es geht um einen Literaturprofessor, der mittlerweile 250 Kilo wiegt und sein Haus nicht mehr verlässt. Und um den 17-jährigen Cale, der um seinen Schulabschluss und um eine bessere Chance aufs Leben kämpft. Also es hat so verschiedene Persönlichkeiten in dem Buch. Es geht um Freundschaft, um Neuanfänge und so weiter. Und ich bin gespannt, ob es dir gefällt. Mhm. Genau, erscheinen wird es wieder im Beck Verlag. Kosten wird 26 Euro. Liz Moore, Der andere Arthur.
Wie viele Seiten?
Kann ich leider nicht lesen, trotz Brille, weil es so klug ist, ich glaube 400. Das kannst du auch nicht lesen, Angeber. Ich habe das so klar fotokopiert.
Okay. Gut.
So, das war's schon wieder. Ich hatte Besuch von jemandem, der gerne Kinderpodcast machen würde. Ich hätte viele Mädels in der Pipeline, muss ich sagen. Es wäre schön, wenn das jemand hört und einen Burschen hat oder ein Junge ist, der gerne liest und Bücher vorstellt, würde ich mich freuen, wenn der sich bei mir melden könnte, weil ich finde es schon immer gut, wenn
Altersstufe?
Ist fast egal. Also das ist, Mädels habe ich in allen Altersstufen, also das und sonst machen wir es halt mit 2 Mädels, das ist auch okay. Das wird sicher jetzt im Frühjahr wieder einen Kinderpodcast geben. Also wer Lust hat, gerne, gerne. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn die 3 Plätze vom literarischen Sonntagsfrühstück noch besetzt werden, weil es ist ein Experiment in der Küche. Das ist nämlich auch sowas, was ich 2026 machen möchte mit dem Buchcafé oder bei mir jetzt einfach selber, also drin sein mit Gesundheit und so. Und wir die Karte ein bisschen verändern werden zum Thema Gesundheit und lasst euch einfach überraschen. Genau.
Ja. Also, macht es gut und wir sehen uns auf sämtlichen Events natürlich.
Natürlich.
Und im Buchcafé.
Schönen Fasching, weil ich vermute, wir hören uns erst danach wieder.
Ich vermute auch.
Macht es gut. Ja. Ciao.
Tschüss.
Heute Stelle Buchcafé. Bitte wieder einsteigen.